ARD Sounds.
Gesunde und leckere Ernährung, das gibt's hier zum Hören. Denn in diesem Podcast geht's um Ernährungsmedizin. Hier bespreche ich mit den NDR Ernährungsdocs, mit welcher Strategie sie ihren Patientinnen und Patienten in den Fernsehfolgen helfen konnten. Und wir gehen in alle Details, warum das geholfen hat, und wir klären, was wir alle daraus mitnehmen können. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek. In dieser Folge heute geht's um Bluthochdruck. Und man hört ja immer wieder, dass weniger Salz bei hohem Blutdruck helfen soll. Und deshalb knöpfen wir uns das ganze Thema Salzgehalt nochmal vor. Wir gucken uns an, wie Salz uns schaden kann und auch ab welcher Menge. Und wie man eine salzarme Ernährung auch umsetzen kann. Außerdem gucken wir uns an, wie kann eine gesunde Ernährung allgemein bei Blutdruck helfen. Ganz unabhängig vom Salzgehalt. Und dann geht es noch um das Thema Bauchfett. Zu viel davon macht krank und kann eben den Blutdruck auch erhöhen. Die gute Nachricht ist, wer sein Bauchfett reduziert, der kann auch den Blutdruck wieder senken.
Die Ernährungsdocs.
Ich bin Julia Demann, Wissenschafts- und Medizinjournalistin. Hi.
Mit 37 Bluthochdruck war, sagen wir, für mich auch schockierend. Ne?
Das hat Torben gesagt, als er mit seinem Bluthochdruck zu den Ernährungsdocs gekommen ist. Und er ist damit nicht allein, denn jeder dritte Erwachsene circa in Deutschland leidet unter Bluthochdruck. Und Bluthochdruck bedeutet wortwörtlich, der Druck, den das Blut auf die Gefäße ausübt, der ist zu hoch. Und das kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen wie so einen prall gefüllten Wasserschlauch. Torben hat erlebt, welche Folgen Bluthochdruck haben kann, wenn man ihn eben nicht behandelt.
Ich bin nachts wach geworden mit starken Armschmerzen, auf der linken Seite natürlich, also auf der Herzseite. Und da war der halt auch sehr hoch und der Puls auch. Ne? Ich hatte irgendwie einen Puls von, weiß ich gar nicht, 110, 120 oder noch höher.
Dann ist er notfallmäßig ins Krankenhaus gegangen. Die gute Nachricht war, es war kein Herzinfarkt. Aber es kam eben raus, er hat Bluthochdruck. Und der Vorfall zeigt, dass die Blutgefäße einfach leiden unter dem hohen Druck. Die Blutzirkulation funktioniert nicht mehr optimal und der Schock wirkt nach. Torben meldet sich bei den Ernährungsdocs und zusammen mit Ernährungsdoc Matthias Riedel hat er sich das Problem dann vorgenommen. Und Matthias ist auch heute mit mir im Studio, um die Ernährungsumstellung von Torben nochmal zu besprechen. Matthias, du bist nicht nur Ernährungsdoc, sondern auch Diabetologe und leitest die Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin im Medikum Hamburg, das du auch gegründet hast. Hi.
Ja, hi Julia.
Was war denn das Problem bei der Ernährung von Torben? Ihr habt euch ja das Ernährungsprotokoll angeguckt, also... Genau, und was hat das mit Bluthochdruck zu tun?
Ja, die Ernährung ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Gründe, Bluthochdruck zu entwickeln. Und wenn wir jetzt ursächlich denken, ist es auch der größte Hebel, ihn zu heilen. Bei Torben war das so, seine Ernährung, mal ganz kurz zusammengefasst, kein Obst und Gemüse, kaum Ballaststoffe, viel zu viel Fleisch, viel zu viel Fertigprodukte, Fastfood, jede Menge, Snacks und Brot. Und dadurch hatte er unter anderem, ist ja insgesamt schon eine schlechte Ernährung, aber insgesamt zu viel Salz. Das alles, was er isst, war quasi ein Risikofaktor für Bluthochdruck.
Ja, und das, was du jetzt gerade so beschrieben hast, das passiert ja schnell, wenn man insgesamt vielleicht viel Stress im Alltag hat, also wenig Zeit und vielleicht auch Lust, um sich eben Gedanken über die Ernährung zu machen. Und ne, dann hat er ja eben auch noch zwei Kinder, das heißt, es muss der ganzen Familie schmecken. Der Einkauf ist dann irgendwie unkomplizierter, auch wenn man dann halt die Sachen macht, die man eh irgendwie schon kennt. Und ne, wichtig war eben auch, es ist schnell zubereitet so.
Ja, schnell zubereitet, aber auf Dauer schlecht für die Gesundheit. Und nun ist es eben so, bleibe ich jetzt bei den alten Gewohnheiten und missachte die ersten Warnhinweise, die hat er ja bekommen. Wir nennen das ja hier im Norden Schuss vorm Bug. Ne? oder ändere ich meine Ernährungsgewohnheiten, um den Blutdruck wieder in den Griff zu kriegen. Weil das, was bei ihm die Ernährung an blutdrucksteigerndem Potenzial hat, war enorm. Dazu kam noch, er hat viel Bauchfett und das Ganze insgesamt, dieses Bauchfett und der hohe Blutdruck, führt eben dazu, dass über kurz oder lang die Arterien viel zu schnell verkalken, also voreilig verkalken oder anders ausgedrückt, sie altern rasant. Und das Gute ist, es ist reversibel durch eine bessere Ernährung und einen guten Lebensstil. Aber man muss es rechtzeitig machen, sonst kommt es schon zu Schäden im Gefäßsystem.
Und wie man das angehen kann, das genau klären wir ja heute. Gucken wir uns erstmal Bluthochdruck insgesamt an. Das hat ja jeder schon mal gehört. Ich habe auch gerade eben gesagt, ne, fast jeder dritte Erwachsene in Deutschland leidet darunter. Was genau steckt denn da dahinter und warum ist das auch so gefährlich?
Ja, also du hast ja das schöne Bild vom Gartenschlauch gezeigt. Der steht, wenn du den Wasserhahn aufhast, unter Druck. Und dann fährst du so den Schlauch an und du spürst diesen Wasserdruck. Das, was ein erhöhter Wasserdruck jetzt mit den Blutgefäßen machen würde, das wäre, dass mit der Zeit die Blutgefäße geschädigt werden, die großen wie die kleinen. Und anders als dein Gartenschlauch zu Hause, der ja sehr derb ist, ja, sind einfach Blutgefäße unheimlich zart. Die sind innen rosa und die sind ganz weich, ja. Wenn ich aber da Jahre und Jahrzehnte einen hohen Druck ausübe, dann werden die hart. Dann kriegen die Auflagerungen und eine verkalkte ist wie so ein Abwasserrohr. So hart sieht das dann aus. Und das erreicht man eben durch einen ständig erhöhten chronischen Druck. Und das betrifft dann die großen wie auch die kleinen Gefäße.
Und wie entsteht jetzt so ein hoher Blutdruck? Also, ne, wir haben schon gesagt, die Ernährung spielt auf jeden Fall eine Rolle. Aber ja, vielleicht nochmal so ein bisschen mechanistischer.
Ja. Also, wenn man das mal zusammenfassen will, ist, also es gibt über 1000 genetische Faktoren, die die Entstehung von Bluthochdruck begünstigen. Das heißt, wenn jetzt 100 Menschen sich gleich schlecht ernähren, entwickelt nicht 100% ein Bluthochdruck, ja? Weil jeder eine andere genetische Ausstattung hat. Wir haben aber noch viele andere Faktoren, wie zum Beispiel, mittlerweile wissen wir, dass Umweltfaktoren wie Luftverschmutzung, aber auch Ernährung allen voran, das Rauchen, Bewegungsmangel dazu führen, dass der Blutdruck langsam ansteigt. Und ein ganz neuer Faktor, der in die Forschung zunehmend eindringt, das ist die Störung der Chronobiologie. Wir haben ja eine zirkadiane Rhythmik im Körper. Das heißt, der Blutdruck ist am Tag etwas höher, nachts sinkt er ab, weil wir schlafen. Stören wir das durch eine Schichtarbeit, dann steigt das Risiko auch für Bluthochdruck und in der Folge auch für die Entwicklung von Arterienverkalkung. Das hat man in Studien von Menschen, die in Schichtarbeit arbeiten, gut nachweisen können, wie zum Beispiel Feuerwehrleute. Und damit erhöht sich durch eine dauerhafte Störung dieser Chronobiologie das Risiko, Bluthochdruck zu entwickeln. Und natürlich chronischer Stress spielt auch noch eine Rolle. Aber wenn man von all diesen Faktoren jetzt mal so die wichtigsten rauszieht, dann muss man sagen, in unserer Gesellschaft ist Ernährung und Alkoholkonsum übrigens auch noch einer der wichtigsten Faktoren geworden, weshalb Bluthochdruck entsteht.
So, und jetzt hast du eben schon mal so schön beschrieben, wie so eine Arterie dann aussieht oder wie sie eigentlich aussehen sollte und wie sie bei Bluthochdruck aber eben über Jahre dann aussieht. Das wird dann einfach irgendwann gefährlich, ne?
Richtig. Also erstmal ist natürlich so ein weiches, flexibles Gefäß ganz anders in der Lage, so eine Pulswelle weiterzuleiten. Ja? Also es wird sanft weitergeleitet durch den ganzen Körper. Wenn ich jetzt so ein starres Rohr habe, wie so ein verkalktes Abwasserrohr, ja, dann wird der Druck vom Herzschlag viel stärker überall hingeleitet. Das heißt, diese nicht mehr flexiblen Gefäße, die führen dann auch nochmal zur Verstärkung des Bluthochdrucks, wenn es eben zur verstärkten Arterienverkalkung gekommen ist. Und ganz abgesehen davon führen eben zunehmende Arterienverkalkung zur schleichenden Minderdurchblutung. Wir kennen das aus der Problematik von Herzinfarkt und Schlaganfall. Aber es können auch, und das ist eine ganz gefürchtete Folge von Bluthochdruck, diese großen Adern, die Aorta beispielsweise, die wir im Bauch und im Brustraum haben, die können Aussackungen bekommen. Die werden dann an einzelnen Stellen dünn und entwickeln Beulen. Ja? Und wenn diese Beulen reißen, dann kommt es innerhalb von Minuten zum Tod, weil das Herz pumpt dann das gesamte Blut in den Bauchraum oder in den Brustraum und dann stirbt man. Also das ist die Ruptur eines Aortenaneurysmas. Das ist eine gefürchtete Spätfolge von Bluthochdruck und späterer Arterienverkalkung und dann am Ende der schnelle Tod. Deshalb sollten ältere Menschen auch daraufhin untersucht werden mit einer Sonographie, um zu gucken, sind dort vielleicht sogar schon dünne Stellen, wo die Aorta kleine Buckel bildet.
Okay, also das ist jetzt auf jeden Fall der worst case, ja, der passieren kann, neben natürlich einem Herzinfarkt oder Schlaganfall. Gehen wir nochmal ein bisschen zurück zu den Ursachen und auch, wie man die bestenfalls beheben kann. Also du hast schon mal gesagt, zum Teil ist es eben genetisch bedingt oder eben auch umweltbedingt. Da können wir ja nicht so viel machen, nicht immer zumindest. Aber wir können die Ernährung natürlich beeinflussen, die, wie du gesagt hast, ja auch einen großen Anteil hat.
Genau. Also ich habe ja jetzt, glaube ich, genug Motivation erzeugt, dass man seine Gefäße ernst nimmt. Und dabei spielt eben jetzt Ernährung, gerade jetzt auch bei Torben, eine wichtige Rolle. Wir essen eben viel zu viel Salz in der Ernährung, zu wenig gesunde Lebensmittel. Und dann kommt noch das fatale Bauchfett dazu, das hilft, den Blutdruck noch weiter zu steigern. Und das alles sind eben Risikofaktoren für den Bluthochdruck.
Dann starten wir jetzt mal mit dem Salz. Salz ist ja erstmal per se nicht schlecht. Also wir brauchen es ja sogar, ne, zum Leben.
Für alles, was wir essen und zu uns nehmen, gibt es eine sogenannte U-Kurve. Ja? Also U-Kurve, das hört sich jetzt erstmal wissenschaftlich an, ist aber so. Also wenn ich zu wenig Salz esse, das ist der eine Schenkel vom U, dann ist das ungesund. Dann gibt es einen Optimalbereich, das ist der untere Teil des Us. Und dann gibt es einen Bereich, dann, wenn ich zu viel Salz esse, dann steigt das Risiko wieder an.
Vielleicht noch mal ganz kurz zu Torbens Ernährungsprotokoll. Da waren eben ja auch wirklich viele salzreiche Lebensmittel drin. Ich zähle mal ein bisschen was auf, damit man vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen relaten können. Gesalzene Erdnüsse, Chips, Salzstangen, das sieht irgendwie, klar, liegt irgendwo auf der Hand, aber auch Pizza, Döner, Wurst, Käse und ganz viel Brot. Und ich glaube, vielen ist gar nicht klar, dass gerade in Brot eben wirklich extrem viel Salz ist. Und in diesen Lebensmitteln sind natürlich jetzt wenig gute Nährstoffe drin und eben das viele Salz ist nicht so richtig gesund. Aber genau, wie führt jetzt dieses Salz eben zu den Verstopfungen in den Gefäßen?
Dieses Salz, dieses viele Salz, zieht Wasser halt in die Blutgefäße. Dadurch erhöht sich das Blutvolumen so und bums, dadurch steigt sukzessive der Blutdruck. Aber was du aufgeführt hast, das kann man alles essen mal, aber in dieser Menge und der Regelmäßigkeit, ja, und dieser Salzüberflutung, ja, da führt das dann eben mit der Zeit eben zu einer chronischen, ja, Blutvolumenerhöhung, zu einem langsamen schleichenden Druck, den der Körper auch nicht mehr ausgleichen kann. Und du kannst dir vorstellen, wenn diese Gefäße, diese zarten Gefäße, wenn die immer überdehnt werden, dann kommt es eben zu kleinen Mini-Verletzungen. An diesen Mini-Verletzungen, da können sich eben andere Substanzen anlagern. Und wir sehen dann nachher eben diese, ja, diese hässlich veränderte, weißlich belegte, mit kleinen Plaques durchsetzte Gefäßinnenhaut. Das sieht auch wirklich schon krank aus dann. An diesen Plaques können sich auch noch mal Bluttromben bilden, sodass es sogar auch zu arteriellen Thrombosen kommen kann, zu Verlegungen des Gefäßlumens, also der Gefäßinnenhöhle, und damit eben dann auch letztlich zum Infarkt. Das ist kurz zusammengefasst das, was passiert.
Man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen wie so Essensreste in einem richtig spröden Abflussrohr. Und du hast es gerade schon gesagt, Salz fördert diese Plaques eben auch. Jetzt muss man ja aber sagen, wir benutzen ja irgendwie alle Salz zum Kochen. Also wenn ich mein Nudelwasser jetzt nicht mehr salze, fände ich es irgendwie ein bisschen fad. Ist das ein Problem?
Nein, natürlich sollst du Salz zum Kochen nehmen. Und es ist überhaupt toll, dass du kochst. Ja, denn das, was wir hier bei Torben gesehen haben, das waren ja Fertigprodukte. Ja, hochverarbeitete Lebensmittel. Wer richtig selber kocht mit Gemüse und keine Fertiggewürze nimmt, die sind meistens auch noch voller Salz, weil Salz halt billig ist. Man spart man dann an echten Gewürz. Ja, also all das Vorgefertigte, das liefert eben zu viel Salz und das ist das Problem. Als Faustregel, wenn ich ins Regal gucke und ich sehe dort ein Produkt mit mehr als einem Gramm Salz pro 100 Gramm Lebensmittel, dann ist das salzreich und diese Dinge sollte man nur in geringen Mengen essen. Oder man sollte sich bewusst sein, wenn man Bluthochdruck hat, dass das ungesund sein kann.
Also immer schön in der Nährwerttabelle nachgucken. Das steht da ganz unten drauf. Und Torben hat jeden Tag ungefähr 10 Gramm Salz gegessen. Das ist ja doppelt so viel, wie empfohlen wurde.
Ja, also wenn man das einmal anschaut, was an Salz da drin ist, so zum Beispiel Chips können 100 Gramm bis zu 4 Gramm Salz beinhalten. Ah, so eine Tüte ist natürlich schnell weggegessen. Mhm. Aber auch Schinken oder Wurst liegen in dem Bereich. Also das läppert sich und Es lohnt sich gerade bei den verarbeiteten Produkten da mal hinten zu gucken, wie viel Salz ist da wirklich drin.
Ja, da kommt auch schnell einiges zusammen und das hat Torben dann auch gemerkt.
Ja gut, da ist man natürlich auch schnell drüber. Wenn man jetzt sieht, eine Pizza esse ich mittags, eine Tüte Chips abends, zwei Brötchen morgens, dann bin ich bei 20 Gramm.
Also das ist ein Wahnsinn, ne? 20 Gramm und damit ist Torben ja wirklich kein Einzelfall. Das ist ja jetzt nicht ungewöhnlich, dass Menschen so etwas an einem Tag essen. Also ich habe es vorhin ja auch gesagt, also ab und zu mal mehr als 5 Gramm zu essen ist kein Problem, wenn man sich sonst gesund ernährt. Und dauerhaft ist es eben einfach ein Problem und man sollte sich dann eben einmal genau anschauen, was sind bei mir die großen Salzlieferanten. Und weil eben für das Tierreich, und wir gehören ja dazu, Salz so wichtig ist, gewesen ist in einer natürlichen Umgebung, weil die natürliche Umgebung immer salzarm ist, haben wir so eine Lust auf Salz, weil wir in einer salzreichen Umgebung leben, wird uns das zum Verhängnis.
Ja, ich glaube, das ist ja oft diese Mischung, ne, mit Fett und Kohlenhydraten zusammen und dann noch Salz. Das aktiviert unser Belohnungssystem. Ne?
Ganz genau, ganz genau. Also, und das weiß ja die Lebensmittelindustrie und bietet uns viele Produkte an, die wir ja auch gerne mal essen. Das ist ja auch nicht schlimm. Aber ja, für Torben ist es zum Verhängnis geworden.
Wir wollen jetzt ja aber nicht nur auf Salz gucken. Bei Torben war ja die Ernährung allgemein auch nicht so richtig gut. Und die spielt insgesamt eben auch eine Rolle bei Bluthochdruck. Und ihr habt eben, Torben, neben dem weniger Salz auch noch andere Dinge empfohlen. Weniger Snacks, weniger Fleisch, weniger Brot, dafür mehr Gemüse, mehr Vollkorn und mehr Hülsenfrüchte.
Damit gehen wir dann in Richtung einer natürlicheren Ernährung. Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkorn. Das gab es bei ihm fast gar nicht im Ernährungsprotokoll. Manche Tage hatten er gar kein Gemüse. Und Hülsenfrüchte existierten überhaupt nicht. Das ist aber wichtig bei Bluthochdruck, denn die Studien haben ganz klar gezeigt, eine gesunde, gerade auch gemüsereiche Ernährung wirkt gegen Bluthochdruck, sogar unabhängig vom Salzgehalt.
Kannst du mal vielleicht beispielhaft eine Studie so ein bisschen beschreiben? Was hat man da genau untersucht?
Es gibt eine sehr gute Studie, die DASH-Studie aus den 90er Jahren. DASH steht für Dietary Approaches to Stop Hypertension, also Diätversuche, den Bluthochdruck zu stoppen auf Deutsch. Und da wurde die Ernährung einmal in einer Gruppe mit amerikanischer Durchschnittskost, wenig Ballaststoffe, viel Fleisch, wenig Obst und Gemüse, gegen eine andere Gruppe getestet mit viel Obst, Gemüse, Vollkorn, wenig Fleisch. Die Salzmenge war in beiden Gruppen gleich. So. Das Gewicht der Teilnehmer war über den Studienzeitraum unverändert.
Damit wollte man eben gucken, ob die gesunde Ernährung einen Effekt auf den Blutdruck hat, der eben nicht mit dem Salz oder mit Gewichtsabnahme zusammenhängt.
Ganz genau. Es war letztlich nur die Ernährung anders. Gewicht und Salzmenge war gleich. Das waren ja die festen Bedingungen. Und da hat sich gezeigt, dass der Blutdruck in der Gruppe mit gesunder Ernährung deutlich gesunken ist. Das zeigt, das gesamte Ernährungsmuster ist wichtig, nämlich Obst, Gemüse, Ballaststoffe, auch Hülsenfrüchte, Tofu, ja. Und nicht nur der Salzgehalt ist entscheidend. Und das liegt eben auch daran, dass Gemüse viel Kalium hat. Kalium ist der Gegenspieler vom Natrium.
Es gibt ja auch dieses Blutdrucksalz, das ist dann nicht Natriumchlorid, sondern Kaliumchlorid. Aber das habt ihr jetzt Torben, glaube ich, erstmal nicht angedeihen lassen, sondern hier ging es wirklich darum, er soll erstmal auf die Ernährung gucken. Und er wollte dann auch mehr Obst und Gemüse essen. Und beim Frühstück hat er das zum Beispiel durch einen Shake gelöst.
Immer was Grünes mit dabei, Obst, Kefir oder Buttermilch. Und so sieht dann der fertige Shake aus. Schmeckt gut und macht auch ordentlich satt.
Das ist doch toll, ne? Also wenn es schnell gehen muss, dann ist so ein Shake wirklich toll zu empfehlen. Wäre natürlich immer besser, richtig zu frühstücken. Aber wir wissen, Torben hat einfach Job und Familie, morgens wenig Zeit und das ist manchmal einfach so. Also, dass da jetzt nicht zu viel Obst drin ist, darauf sollte man achten, weil wir dann nämlich ein bisschen zu viel Zucker zu uns nehmen. Und wichtig ist, dass man, dass es schmeckt einfach, dass man so einen Shake auch wirklich in sein Leben integriert. Ich würde auch immer Haferflocken mit reinmachen oder auch mal Blattgemüse. Aber ich würde keinen vorgefertigten Shake kaufen und möglichst langsam trinken, dann kommt auch das Sättigungsgefühl gut.
Für Torben war ja eben, du hast es gerade schon gesagt, diese schnell und unkompliziert total wichtig, weil sein größtes Problem tatsächlich und ja auch ein blutdruckfördernder Faktor war Stress und eben wenig Zeit. Ne? Er hatte den Job, der auch relativ stressig war, er hat zwei kleine Kinder, hat ein Haus renoviert, also da kam schon einiges zusammen.
Ja, deshalb sollte gesunde Ernährung individuell angepasst werden. Sie sollte so einfach wie möglich gemacht werden. Und man muss schauen, was passt ins Leben, was schmeckt, wie kriege ich das mit der Familie unter, wie plane ich den Einkauf. Und dieses Anpassen an die individuellen Bedürfnisse, das ist eben eine sehr, sehr, sehr wichtige Arbeit, die wir mit Torben gemacht haben und waren damit allerdings auch erfolgreich. Wir konnten ein paar einfache Standardgerichte etablieren, die geschmeckt haben und die auch einfach zuzubereiten waren. Also das muss auch machbar bleiben.
Ja, ich kenne das selber auch. Also neue Gerichte sind natürlich immer mehr Arbeit. Du musst dann immer gucken, na, wie läuft, wie funktioniert das Rezept, wie muss ich das machen. Das ist halt immer, ja, doch kostet mehr Zeit und Denkarbeit, als wenn ein Gericht irgendwie Gewohnheit ist und du die Nudelsauce sozusagen nebenbei machst. Ne?
Mhm. Ja, genau. Und je öfter man solche gesunden Mahlzeiten macht, desto besser. Und desto mehr fließt das ins Leben. Es werden neue Routinen entwickelt. Und ein Tipp noch, damit man den Gemüseanteil im Alltag erhöht, würde ich einfach versuchen, daran zu denken, Gemüse zu jeder Mahlzeit. Also morgens einfach mal starten, vielleicht noch mit einer Tomate dazu oder aufgeschnittenem Kohlrabi oder Gurke oder auch als Snack am Nachmittag mal eine Paprika oder eine Möhre.
Das kann man sich ja auch sehr unkompliziert einfach irgendwie mitnehmen, wenn man halt unterwegs ist. Wenn man jetzt nicht unterwegs ist, sondern vielleicht im Büro sitzt oder so, dann kann man ja noch einen leckeren Dip wie Hummus oder so einen Quark-Dip dazu machen.
Ja, man kann sich es auch vorschneiden in so einer kleinen Dose und dann ist es griffbereit da, dann ist es sozusagen gesundes Convenience-Food. Es gibt eben auch viele, viele tolle Möglichkeiten, das, was wir empfehlen, wie jetzt Hülsenfrüchte mit in den Gerichten zu etablieren. Und das haben wir mit ihm auch geübt. Und man kann zum Beispiel auch den Reis als Vollkornreis nehmen und bei den Nudeln auch eine Vollkornvariante oder sogar auch eine Gemüsenudelvariante. Also gibt es viele Möglichkeiten, den Gemüseanteil hochzuschrauben.
Also, wir halten fest, salzarme Ernährung, viel Gemüse, also den Gemüseanteil, Ballaststoffanteil eben auch erhöhen. Das war die zweite Strategie. Und dann ging es ja aber auch bei Torben noch um das Thema Bauchfett. Das sollte er nämlich reduzieren.
Richtig. Ja, Torben hat ja kein deutliches Übergewicht, aber eben zu viel Fett im Bauchraum. Dieses Fett ist eben besonders gefährlich für die Gesundheit, weil man geht davon aus, dass die Botenstoffe aus diesem Bauchfettgewebe den Blutdruck, aber auch den Blutzucker und auch die Cholesterinwerte erhöhen. Also insgesamt ein Risiko fürs Gefäßsystem darstellen. Und wie sah das jetzt bei Torben aus? Wir haben bei ihm 4,1 Liter gemessen. Und dieses sollte er, das war das Ziel, halbieren. Also 2 Liter Bauchfett müssten abgenommen werden. Das ist schon eine ganze Menge. Aber dann wäre er in einen Bereich gekommen, wo man sagt, das ist okay.
Was Bauchfett gefährlich macht, das hast du gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, aber was macht es jetzt so gefährlich, vor allem im Vergleich zu Fett an anderen Stellen im Körper?
Ja, wir haben alle ein genetisches Programm, wie wir unser Fett verteilen. Das ererben wir. Und wenn nun mal in dem Bauprogramm von Torben steht, wir lagern vordringlich ins Bauchfett ein, dann ist das leider sein Schicksal. Aber es gibt eben auch andere Menschen, die lagern sehr stark ins subkutane Fettgewebe ein. Das ist das, was man so als Bauchfalte abhebt und was man ja gerne reduzieren möchte. Das ist aber medizinisch völlig unbedenklich, weil wenn wir das Fettgewebe überall im Körper einbauen, wie am Po, am Bauch oder auf dem Bauch oder in der Brust oder in den Armen, in den Beinen, das ist medizinisch egal und besser als im Bauchraum. Dieses Bauchraumfett nennt man ja auch viszerales Fett und das ist in geringen Menge okay, weil es eine Schutzfunktion für die Organe hat. Es schützt unsere Bauchorgane und bettet sie weich ein, aber zu viel ist zu viel Zumal dieses Fettgewebe im Bauch eben auch noch andere Krankheiten fördern kann, nicht? Also wir kommen dann in den Bereich, dass es also diabetogen wirkt, also das Risiko für Diabetes steigt an, aber auch für entzündliche Erkrankungen, für rheumatische Erkrankungen, all das sehen wir dann bei mehr Bauchfett eben häufiger.
Wie kann man denn jetzt gezielt, das möchten ja, glaube ich, vielleicht alle ganz gerne, ja, also wie kann man gezielt am Bauch abnehmen oder dieses Bauchfett abnehmen? Was war eure Empfehlung für Torben?
Also für Torben war eine gute Empfehlung, Sport zu treiben. Und Sport selber hat auch nochmal einen blutdrucksenkenden Effekt. Jede Form der Bewegung, gerade auch Ausdauerbewegung, hat einen blutdruckregulierenden Effekt.
Und man muss sagen, Torben hatte da eigentlich schon eine ganz gute Routine, ne? Er ist regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen, als er zu euch kam. Also
ja, aber er ist so in dieses typische Familienvaterloch gefallen, ne? Wenn der Alltag zu stressig war, Karriere, Job, Kinder, Familie. Und dann hat ihn das sehr belastet und er ist halt nicht dran geblieben. Und deshalb war die zweite Regel Stress vermeiden, weil Stress kann dazu führen, dass wir anders essen und Fett bevorzugt viszeral einlagern. Ja? Und Stress steigert den Blutdruck. Ist quasi der Gegenspieler wieder zum Bewegen.
Deshalb habt ihr ihm nämlich Entspannungsübungen empfohlen, Atemübungen und Meditation. Und da konnte er jetzt nicht so richtig viel mit anfangen. Aber er hatte dann irgendwie seine eigene Art der Entspannung. Er hat nämlich Koi-Fische im Teich beobachtet und ist da echt gut zur Ruhe gekommen.
Toll, ne? Also jeder muss seine eigene Strategie finden, ob er jetzt im Wald spazieren geht, ob er Tiere in der Natur beobachtet. Gerade Fische haben ja so eine achtsame Art, sich zu bewegen, das finde ich auch. Mhm. Die sehr ruhig sind und hektisch sind, wenn kein Raubfisch da ist, ist klar. Dann verlieren sie auch ihre Kontenance. Aber tatsächlich sind Fische ein Aquarium.
Ja, okay,
ja, Entschuldigung. Also, genau, dann sind Fische auch super geeignet dafür. Und ideal ist, wenn jeder seine eigene Strategie findet, ob es jetzt Meditation ist oder Achtsamkeitsübung. Aber in jedem Fall, was wir brauchen, ist halt eine gute Balance von Stress, Anstrengung, Ruhe, guter Schlaf, der reguliert auch nochmal den Blutdruck runter.
Über den Schlaf möchte ich jetzt ganz kurz nochmal sprechen. Der war nämlich bei Torben auch ein Problem und deshalb sollte er eben auch Entspannungsübungen vor dem Schlafengehen machen. Ich persönlich muss sagen, wenn ich vor dem Schlafengehen Entspannungsübungen mache, dann ist der Druck so groß, dass das mich jetzt runterbringen soll, dass ich danach erst recht nicht schlafen kann. Mhm, aber warum ist eben dieser gute Schlaf so wichtig für unsere Gesundheit und eben auch für unseren Blutdruck?
Ja, also ich hatte es vorhin schon mal anklingen lassen. Wir haben also einen zirkadianen Verlauf des Blutdrucks, der steigt im Tagesverlauf eher leicht an. Und in der Nacht, wenn wir zur Ruhe kommen, sinkt der Blutdruck sehr stark ab. Er muss sehr stark absinken, weil dieser, um beim Beispiel zu bleiben, dieser Gartenschlauch, der muss auch mal Ruhe haben. Ja? Eine Dauerspannung in Gefäßen macht die Gefäße kaputt und dieses Nacheinander von Anspannung, vielleicht auch von Sport und dann einer guten Nachtruhe, das führt eben dazu, dass sich das Gefäßsystem in der Nacht erholt. Das braucht das Gefäßsystem, sonst geht es auf Dauer kaputt.
Also ich fasse nochmal zusammen. Allgemein gesunde Ernährung, Salz runter, Bauchfett runter, das war bei Torben wichtig. Und am Ende seiner Zeit bei den Ernährungsdocs gab es aber eine kleine Ernüchterung. Torben hat wenig abgenommen und der Blutdruck, der ist sogar noch angestiegen. Er musste dann noch ein zweites Blutdruckmedikament dazu nehmen. Was war da das Problem?
Ja, er hatte Schwierigkeit, durch seine Belastung die Dinge so umzusetzen, wie er das wollte. Es war immer noch relativ wenig Gemüse, keine Hülsenfrüchte, keine Nüsse, Samen, zu viel Fleisch. Und das sehe ich häufig, gerade bei diesen Menschen, die in Familie und in Beruf stark eingespannt sind, dass die Ernährungsumstellung sehr viel Kraft erfordert und wenn Kraft in andere Bereiche abfließt und sich die Menschen nicht in den Mittelpunkt stellen können, weil so viel von ihnen verlangt wird, dann fällt es häufig nicht leicht. Ja? Das ist aber auch nicht schlimm. Diese Ernährungsgewohnheiten, die hier verbessert werden sollen, die sind ja über Jahre aufgebaut worden. Und jetzt die neuen aufzubauen, kostet viel Kraft und Energie. Und wenn die gerade nicht vorhanden ist, weil Alltag und Beruf und Familie dazwischen kommt, dann gibt es solche Rückschläge.
Und weil das eben sehr, sehr vielen Menschen so geht, du hast gerade gesagt, du erlebst das auch, werden wir dieses Thema, wie schaffe ich eigentlich so eine Ernährungsumstellung wirklich nachhaltig, bald eben auch als Spezialfolge hier im Podcast machen. Zurück zu Torben, er hat wirklich ja viel Alltag, wie du es gerade gesagt hast, dazwischen gehabt. Na, der Garten wurde umgestaltet, viel Arbeit im Haus, der Job ist anspruchsvoll, es war viel zu tun in der Firma und er hat eben zwei kleine Kinder.
Das ist halt auch die Phase, in der die meisten Menschen in einer Partnerschaft, in einer Familie auch noch stark zunehmen. Ja, das wird jeder auch sehen können. In Karrierephasen und in Familiengründungsphasen nehmen die meisten Menschen auch zu.
Familienfreundliche Gerichte muss man erstmal finden. Dann muss man gesund einkaufen, sich Zeit für die Mahlzeiten und fürs Kochen nehmen und dann eben auch noch regelmäßig Sport machen.
Ja, ja. Und das scheitert nicht selten am Alltag. Da kann man sich überlegen, ob man die Schritte kleiner plant. Ja, man muss nämlich viel investieren und einmal analysieren, was habe ich bisher gemacht. Auch manchmal ein bisschen Disziplin zeigen und Prioritäten setzen. Klar, Sport in die Alltagsroutine zu integrieren, das wissen alle. Am Anfang haben viele gar keine Lust auf Sport, fühlen sich nach dem Sport aber immer wohler. Aber es muss halt auch in den Tagesablauf passen. Es kommt auch darauf an, offen zu sein für neue Gerichte, neue Rezepte auszuprobieren. Und das auch zu gucken, was passt in der Familie. Also das ist schon im Rahmen einer Familie mit verschiedenen Bedürfnissen von verschiedenen Familienmitgliedern etwas zu ändern, macht es nochmal viel schwieriger, als wenn man das als Single macht oder nur eine Partnerin oder einen Partner hat, mit dem man das absprechen muss. Ja? Und vor allen Dingen braucht man auch Regelmäßigkeit im Ablauf. Naja, und das wissen wir alle, das war bei ihm nicht einfach.
Ja, also der Sport ist eben durch die Renovierungsarbeiten so ein bisschen hinten übergefallen.
Das kam noch dazu, ne?
Das kam noch dazu. Aber andersrum muss man sagen, Renovierungsarbeiten sind hier schon mal auch körperliche Betätigung.
Ja, gut, ja. Klar, also aber sowas kommt ja auch nochmal dann dazu. Ne? Also ja, der Sport war ihm zu zeitaufwendig, Fitnessstudio auch. Und wir haben dann überlegt, Alternativen zu finden, Homeworkouts oder auch mehr Bewegung im Alltag zu integrieren. Also ein bisschen downgraden, die Ansprüche nicht mehr so hoch zu setzen, Radfahren, zu Fuß laufen, Treppen steigen. Immerhin war für Torben ja auch körperliche Gartenarbeit ein erster guter Schritt in die richtige Richtung.
Ja, und seine Zeit bei euch Ernährungsdocs, das ist jetzt circa anderthalb Jahre her. Und wir gucken jetzt mal, hat Torben dem Ganzen nochmal eine zweite Chance geben können oder ist wieder zu viel Alltag dazwischen gekommen? Ich habe mit ihm gesprochen, um das rauszufinden.
Ich hatte ja durch meinen anderen Job, deswegen habe ich den ja auch gewechselt, hatte ich halt viel mit Stress zu tun oder so. Und da habe ich leider dann auch echt wieder viel gegessen. Da ist dann leider wieder ein bisschen was draufgekommen. Hab aber jetzt schon so ein bisschen wieder die Kehrtwende gekriegt, dass das auch wieder ein bisschen runtergegangen ist, ne? Ich musste halt was machen. Ist auch mein Ziel jetzt für dieses Jahr, dass man da wieder ein bisschen mehr an Ernährung denkt und schafft man nicht jeden Tag, ne? Aber sonst versuchen wir es schon hinzukriegen.
Also ich finde, er fasst das ganz gut zusammen. Er zeigt ja nochmal die Schwierigkeit. Da ist ja auch wieder Karriere dabei, ne? Aber er hat das Ziel noch vor Augen und das ist wichtig. Er ist noch dabei. Und wir dürfen uns von Misserfolgen, da sind wir ja so deutsch auch, ne? Da dürfen wir uns nicht beunruhigen lassen und sagen, um Gottes Willen, ich habe es jetzt hier vergeigt, ich bin ein Versager. So ist es eben nicht. Diese Misserfolge gehören dazu. Torben hat sich von den Misserfolgen nicht irritieren lassen. Er geht weiter den Weg. Er weiß genau, er hat es schwer, aber er bleibt am Ball. Und das ist das Entscheidende. Diese Botschaft, und das ist toll, ist bei Torben angekommen und da bin ich sehr stolz.
Ja, ich fand es auch also sehr angenehmes Gespräch, wo man auch wirklich gemerkt hat, so, na ja, ich weiß, das ist irgendwie, ne, das Problem ist da und ich habe es erkannt weiterhin und genau immer wieder neu anpackt. Das fand ich eben auch toll, das von ihm zu hören, auf jeden Fall. Jetzt haben wir eben viel darüber gesprochen, was man falsch machen kann, um Bluthochdruck zu entwickeln, aber auch, was man natürlich richtig machen kann. Ich sehe jetzt hier auf dem Tisch
ja.
Bananen, Paprika.
Hier ein Bund Möhren.
Genau.
Ja, also ich habe auch richtig Lust, da reinzubeißen. Ne? Die sind so richtig knackfrisch. Ja.
Schön mit toll. Grün noch dran. Und ja. Walnüsse und oh. Also das Tollste finde ich an diese Tafel 90%ige Bitterschokolade.
Das habe ich mir gedacht, dass dich diese Schokolade ganz besonders interessiert, eine 90%ige. Ja, also auch das wäre therapeutisch zu nutzen. Das, was du gerade alles aufgezählt hast, von den Walnüssen über Paprika, alles, Bananen, das ist sehr kaliumreich. Und das sind quasi, was du hier siehst, sind blutdrucksenkende, kaliumreiche Medikamente, in Anführungsstrichen. Ja, das Kalium in diesen Lebensmitteln, sogar auch hier in der hochprozentigen Schokolade, die 90%er, senkt den Blutdruck und kämpft quasi gegen zu viel Natrium an.
Und wie sieht so allgemein die Kaliumversorgung in Deutschland aus? Also muss ich mir da auch ohne Bluthochdruck Gedanken machen?
Nein, also ein Kaliummangel ist sehr, sehr selten. Da muss man sich keine Gedanken machen. Selbst wenn du das jetzt hier nicht regelmäßig essen würdest, hättest du dann immer noch keinen Kaliummangel, weil der Körper hat tolle Mechanismen, das alles zu regulieren. Wir müssen ja bedenken, Menschen haben ja immer in prekären Situationen gelebt und Kalium ist total wichtig für die Herzregulation und vieles andere. Wenn da was kaputt gehen sollte, dann kriegen wir Herzrhythmusstörungen. Also da ist der Körper, ich möchte fast sagen, doppelt und dreifach abgesichert. Aber wer jetzt nicht seinen Körper mit kaliumreichen Lebensmitteln flutet, der verzichtet eben auf diese tolle blutdruckregulierende Wirkung. Ja? Der Körper funktioniert auch ohne das, aber der Schutz dieses Kaliums für unser Gefäßsystem, den hat man dann nicht. Und darauf hat Torben eben verzichtet. Er hat zu wenig davon gegessen und das Ergebnis sehen wir dann ja auch. Ne? Deshalb ist das eine gute Strategie gegen Bluthochdruck.
Auf jeden Fall. Wie ist denn das? Also wir haben jetzt ja hier nur pflanzliche Lebensmittel. Wie ist das an tierischen Lebensmitteln? Ist da auch Kalium drin?
Ja, das ist es eben. In tierischen ist eben ganz wenig Kalium. Und das reicht ja alles zum Überleben. Ja? In pflanzlichen Lebensmitteln eben deutlich mehr. Und deshalb Obst, Gemüse, Getreide, Nüsse, das sind quasi die Naturpillen gegen Bluthochdruck. Und super Kaliumlieferant ist beispielsweise die Banane, aber auch die rohe Paprika oder die Möhre, die ich hier schon mal mir hergelegt habe, dass ich sie gleich essen kann. Und ist ja auch ein super Snack für zwischendurch, ja. Torben grillt auch gerne und er hat angenommen, Gemüsespieße auf den Grill zu legen oder wenigstens Fleischspieße mit Gemüse zu ergänzen. Das sind diese kleinen Tipps und die hat er aber auch ganz gut umgesetzt.
Das finde ich sehr versöhnlich und das klingt auch alles sehr, sehr lecker, was du gerade angesprochen hast. Also danke, Matthias, dass du uns nochmal mitgenommen hast bei Torbens Geschichte und diesem ganzen Thema Bluthochdruck.
Gerne.
Wenn euch gerade auch so ein bisschen das Wasser im Mund zusammengelaufen ist, zum Beispiel bei der Zartbitterschokolade oder bei den Grillspießen, dann guckt doch mal bei ndr.de/edox vorbei. Dort findet ihr ganz, ganz viele tolle Rezepte. Autorin dieser Folge ist Sophie Kuhlmann und ich bin Julia Dehmann. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne. Am besten direkt in der ARD Audiothek. Einfach auf die kleine Glocke klicken, die bimmelt dann, wenn es eine neue Folge gibt. So, und jetzt habe ich wie fast immer noch einen Podcast-Tipp für euch. Der Klassiker in der lothringischen Küche ist ja die Quiche Lorraine. Das ist ein Rezept mit Speck, Creme fraiche und Eiern, mit Mehl und Butter. Also vielleicht jetzt nicht so ganz der Ernährungsdoc-Style. Und das ist eigentlich das, was einfache Leute früher immer zu Hause hatten. Und das Geheimnis ist eben die Art der Zubereitung. Lolo ist ein echter Lothringer und backt mit Lisi das originale Rezept. Und niemand muss in 5 Geschäfte rennen, um alle Zutaten zusammenzukriegen. Alle Rezepte sind einfach, günstig und ohne großen Schnickschnack. Eben meist mit dem, was man sowieso irgendwie zu Hause hat. Und gemeinsam kochen, das ist in Frankreich eben wirklich eine Lieblingsbeschäftigung. Und da reden Lolo und die SR-Frankreich-Reporterin Lisi über die Regionen, aus denen das Essen kommt. Über das, was in der französischen Gesellschaft anders läuft als bei uns. Und über schöne Musik, die zum Kocherlebnis passt. Im Podcast Lecker und Très Bon gibt's natürlich auch immer Ideen für vegetarische oder die vegane Variante. Wobei Lolo ein bisschen aufpassen muss, ist, dass Lisi gerne mal so ein bisschen ausbüchst bei diesen kulinarischen Reisen, weil sie zum Beispiel kreativ ein bisschen Sahne noch dazu kippen will. Und das ist für den Puristen Lolo überhaupt nicht gut. Also Lecker und Très Bon gibt's natürlich als Podcast auch in der ARD Audiothek. Hört da gerne mal rein und lasst euch kulinarisch inspirieren. Da läuft einem wirklich manchmal das Wasser im Mund zusammen und lustig und unterhaltsam ist es auch. Jetzt macht's gut, bis in 2 Wochen und lasst es euch schmecken.